Teil 2, 1970, Tuttlüsing. Große Ferien. Morgen beginnen endlich die großen Ferien und danach komme ich auf die Beobachtungsstufe des Alexander-von-Humboldt-Gymnasiums. Ich bin zwar froh, dass die Grundschule vorbei ist, aber beim Gedanken an einen neuen Klassenverband ist mir doch ein wenig mulmig zumute. Außerdem habe ich jetzt schon Angst davor, Herrn Dirks in Mathe zu bekommen. Heikes Bruder Jochen hat er schon richtig in die Mangel genommen. Er war deswegen zweimal lange krank. Einmal hatte er sogar eine Lungenentzündung. Angeblich stand es auf Messerschneide. Jedenfalls hat Herr Dirks sich Jochen rausgepickt, um ihn fertig zu machen. Und Jochen geht ein wie eine Primel. Ich habe jetzt schon Schiss, dass ich Herrn Dirks nächstes Opfer werde. Eigentlich würde ich lieber auf die Realschule gehen, aber als ich meiner Mutter damit gekommen bin, wurde sie wütend und meinte, das würde gar nicht in die Tüte kommen, ich soll nicht so faul sein und ohne Fleiß kein Preis und es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen und Genie besteht zu 99% aus Fleiß und zu 1% aus Genie und die ganzen anderen Sprüche. In der Nacht zum 1. Mai ist Onkel Horst an einem Gehirnschlag gestorben, mit gerade mal 70. Jetzt hockt Oma Emmy ganz alleine draußen in Tuttlüsing in dem großen Haus und ihre einzige Gesellschaft ist ihr Dackel Lexi. Ihr Sohn kommt sie auch nur höchstens einmal im Monat besuchen und er raucht dann noch den ganzen Nachmittag Pfeife, obwohl Oma Emmy doch keinen Rauch verträgt und hinterher immer tagelang alle Fenster und Türen sperrangelweit aufreißen muss, um das Haus auszulüften. Sie traut sich aber nicht zu sagen, sonst kann sie in Zukunft auf ihren Sohn warten, bis sie schwarz wird. Oma Emmy ist Omas Schwester, also ist sie meine Großtante. Jetzt haben mich Oma und Mutter gefragt, ob ich diese Sommerferien aufs Land fahren will. Oma Emmy wäre denn auch nicht die ganze Zeit alleine und mir würde es sicher dort auch gefallen. Ich habe gesagt, dass ich es erst einmal 2 Wochen versuchen will und wenn ich Anschluss finde und es mir nicht so langweilig wird, bleibe ich vielleicht sogar die vollen 6 Wochen. Morgen geht's los mit dem Nahverkehrszug. Eigentlich passt es mir ganz gut, denn Martin fährt mit seiner Familie nach Spanien und danach zu seinen Großeltern ins Ruhrgebiet. Und von den Kindern in der Siedlung bleiben nur Uwe und Wolfgang komplett da. Mutter kommt jeden Tag schlechter gelaunt vom Unterricht. Sie ist mit allem unzufrieden, weil wir immer noch bei den Großeltern wohnen, aber auch, weil ihr Leben so eintönig verläuft. Jeden Tag Unterricht, dann Abendbrot und wenn sie meine Hausaufgaben kontrolliert hat, ist sie meist schon gegen 9 im Bett. Wenn das so weitergeht, geht sie bald noch vor mir schlafen. Ich glaube, dass sie sich nach einem Mann sehnt, aber gesprochen wird darüber nicht. Irgendwie kann ich mir das mittlerweile auch nicht mehr vorstellen, Mutter mit einem Mann. Manchmal sagt sie, dass mir eine starke Hand fehlt, aber das ist Quatsch. Wegen Mutters Launen ist auch Oma nicht mehr so fröhlich wie früher. Manchmal sitzt sie zusammengesunken auf ihrem Küchenstuhl und starrt ins Leere. Das geht minutenlang so und ich werde ganz beklommen. Irgendwann merkt sie es, zuckt zusammen und setzt automatisch wieder ein heiteres Gesicht auf. Sie ist auch in Sorge um Opa, der seit seinem Herzinfarkt ganz schön abgebaut hat. Federball spielen ist jedenfalls nicht mehr drin und zum Gluck-Gluck-Männchen geht's auch nur noch selten. Allerdings bin ich dafür auch mittlerweile zu alt. Gluck-Gluck-Männchen, albern. Aber ich erinnere mich noch gern an die Zeiten zurück, als wir staunend davor standen. Einmal habe ich Oma beim Telefonieren mit Frau Klipstein belauscht. Sie hat gesagt, es kommt einem Wunder gleich, dass Opa den Infarkt überlebt hat. Es war wohl ein sehr schwerer Infarkt. Zum Glück mache ich ihr nicht auch noch Sorgen, sagt sie. Und ich glaube es ihr auch, ich wüsste auch nicht womit. Ich hoffe, dass der ganze Kummer in letzter Zeit ihr nicht allzu sehr zusetzt, wo sie sich neben dem Telefonat mit Frau Klipstein nach Onkel Horsts Tod auch noch um ihre Schwester kümmern muss. Wenn Frau Klipstein Oma wieder mal in Beschlag nimmt, möchte ich vor lauter Wut am liebsten die Gabel runterdrücken oder Frau Klipstein durch den Hörer anbrüllen, dass sie gefälligst meine Oma in Ruhe lassen soll. Die hat schon genug um die Ohren und kann sich nicht auch noch irgendwelche fremden Probleme anhören. Wobei Frau Klipstein ja überhaupt keine Probleme hat, jedenfalls keine, die man lösen könnte. Ihr Mann wird von dem Quatsch auch nicht wieder lebendig und wenn sie nicht mehr richtig laufen kann, soll sie eben zum Arzt gehen. Oma braucht ihre Kraft für die Probleme innerhalb der Familie. Mutter geht heute wieder direkt nach dem Abendbrot auf ihr Zimmer und übt Flöte. Der wird sich Frau Marek aber bedanken. In anderen Bundesländern darf man bis 22 Uhr Hausmusik machen, in Hamburg aber nur bis um 20 Uhr. Das weiß Frau Marek ganz genau. Und wenn Mutter auch nur um 5 Minuten überzieht, klingelt gleich das Telefon oder Frau Marek steht persönlich vor der Haustür. Am schlimmsten ist das für Oma. Je schwächer Oma wird, desto größer wird ihre Angst vor Frau Marek. Die strafenden Blicke, wenn irgendwas im Garten nicht in Ordnung ist oder der Mülleimer schief an seinem Platz steht oder es laut ist oder sonst was. Ich verstehe wirklich nicht, wie man zu meiner Oma so böse sein kann. Ich wünsche, die olle Marek würde schwer krank werden, damit sie mal weiß, wie das ist. Dann kann sie sich mal nur mit sich selbst beschäftigen, ohne anderen Menschen das Leben schwer zu machen. Punkt 20 Uhr verstummt Mutters Geflöte. Hoffentlich bleibt sie in ihrem Zimmer und ich kann mich auf leisen Sohlen nach oben schleichen, ohne ihr zu begegnen. Zu früh gefreut. Matthias, was kann sie denn jetzt noch wollen? Ich überlege krampfhaft, was ich wieder falsch gemacht haben könnte, aber es fällt mir partout nichts ein. Mir ist mehr als mulmig zumute, als ich zu ihrem Zimmer gehe. Doch es kommt ganz anders. Sie entschuldigt sich bei mir, dass sie in letzter Zeit oft ungerecht zu mir war. Sie würde es nicht so meinen, sie wäre bloß in dauernder Sorge um mich. Auf der einen Seite bin ich erleichtert, dass nichts Schlimmes ist, aber andererseits fühle ich mich schon wieder schlecht, weil ich der Grund für ihren Kummer bin. Dann meint sie, dass ich für mein Alter schon sehr erwachsen wäre und sie mich zukünftig auch so behandeln wollte und wir ab jetzt Bundesgenossen sind. Ich traue dem Braten nicht. Hoffentlich hält die gute Stimmung nicht nur von 12 bis Mittag. Ich würde jetzt gerne auf mein Zimmer gehen, aber stattdessen sitzen wir einfach nur da und schweigen gemeinsam. Und dann geht es auch schon wieder los. Ich soll ihr bei Oma Emmy bloß keinen Kummer bereiten. Als ich frage, wie in Dreitoffels Namen ich ihr auf dem Plattenland Kummer bereiten soll, antwortet sie mit Grabesstimme, dass ich schon ganz genau wüsste, was gemeint ist. Nein, weiß ich nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Bundesgenosse von wegen. Da kann ich warten, bis ich schwarz werde. Bundesgenosse bin ich, wenn es ihr passt. Ansonsten ist es wie immer. Als ich ihr gute Nacht wünsche, guckt sie, als ob jemand gestorben wäre. Mein Gott, was soll denn das? Das ist doch gar nichts passiert. Jetzt kann ich wieder nicht einschlafen. Irgendwas ist immer und wenn nichts ist, dann wird so lange gesucht, bis wirklich etwas ist. Als ich nochmal zu ihr schaue, hat sie sich weggedreht und starrt an die Wand. Ich lege mich ins Bett und bete zum lieben Gott. Bitte darum, dass es mit meiner Mutter bald wieder aufwärts geht und dass meine Großeltern gesund bleiben und so weiter. Für die Leute in der dritten Welt natürlich und alle anderen, denen es schlechter geht als mir. Dann lese ich noch in den japanischen Märchen und kurz vor dem Einschlafen werde ich aufgeregt wegen morgen. Ein wenig mulmig ist mir schon bei dem Gedanken, so lange mit Oma Emmy allein zu sein. Bisher war ich immer in Begleitung von Erwachsenen in Tutlüsing, so 3-4 Mal im Jahr. Draußen fängt es leise an zu plattern, bald wird es stärker. Ach, ist das gemütlich. Es geht doch nichts über einen Guss. Als denn der Wind den Regen in Böen gegen das Fenster drückt, schlafe ich ein. Oma weckt mich um 9. Mutter ist schon zum Einkaufen aus dem Haus. Ich habe den alten Lederkoffer von Opa gepackt, der ist ganz abgewetzt. Man sieht damit aus wie jemand, der schon jede Menge Reisen hinter sich hat und ein alter Hase ist. Vorher sollen die Leute auch wissen, dass dem nicht so ist. Vielleicht sind meine Eltern ja Weltenbummler oder Diplomaten oder sonst was und schleppen mich seit frühester Kindheit überall mit hin. Ich spreche verschiedene Sprachen und mich kann nicht so schnell aus der Ruhe bringen. So stelle ich mir das jedenfalls vor. Und wenn man sich Dinge lange genug vorstellt, werden sie irgendwann wahr. Außerdem kommt es einzig und allein darauf an, ob ich es glaube. Und das ist nicht die Schwierigkeit, ganz und gar nicht. Ich gehe in den Keller, um mich von Opa zu verabschieden. Mit seinem dunkelblauen Anzug sieht er noch mal kleiner aus als sonst. Es ist, als wäre er geschrumpft seit seinem Infarkt. Er verbringt zwar immer noch seine ganze Zeit im Keller, aber gezeigt hat er uns schon lange nichts mehr. Ich stelle mir vor, wie er den lieben langen Tag an der Werkbank steht, sich am Kopf kratzt und sich fragt, was er als nächstes machen soll. Und über der Grübelei ist es plötzlich Abend geworden.
Wo willst du denn hin, mein Junge?
Fragt er und macht ein ganz trauriges Gesicht. Zu Oma Emmy, das weißt du doch. Er guckt ganz erstaunt.
Ganz alleine, Matthias?
Ja, ich fahre mit dem Zug. Den Weg vom Bahnhof zu Oma Emmy kenne ich. Du brauchst dir keine Sorgen zu machen. Opa guckt nochmal eine Spur trauriger.
Dann mach's mal gut, mein Junge. Komm gut hin und komm gut wieder.
Ja, Opa, wünsche ich dir auch. Ich gebe ihm zum Abschied noch einen Kuss auf die Backe. Es fühlt sich ganz stoppelig an. Das hätte es früher auch nicht gegeben. Oma ist ganz verdattert, dass ich schon los will.
Willst du nicht auf Mutti warten?
Ach nee, ich weiß gar nicht, wann die genau wiederkommt und nachher ist der halbe Tag schon vorüber und ich will doch den Zug um 14 erwischen. Das sagt meine Oma auch immer, dass der halbe Tag schon vorbei ist und wenn ich jetzt ihre Bemerkung übernehme, kann sie nichts dagegen haben.
Na gut, dann grüß dich Mutti schön von dir.
Ja Omi, ich hab dich lieb.
Ich dich auch, Matthias, und tu nichts, was sie nicht lassen würde.
Das sagt sie bei jedem Abschied und sei ja noch so kurz. Als ich sie umarme, merke ich, wie krumm ihr Buckel ist und sie selbst ist so zart und zerbrechlich wie Porzellan. Wenn ich nicht genau wüsste, wie zäh sie in Wirklichkeit ist, hätte ich Angst. So dünn und klein wirkt sie gerade. Am Gartenzaun drehe ich mich noch einmal um und winke. Oma steht am Fenster und winkt zurück. Frau Marek steht im Garten und lauert schon. Oma ist bestimmt nur wegen ihr drin geblieben. So weit ist es schon gekommen, dass sie sich wegen der ollen Marek nicht aus dem Haus traut. Die Pest wünsche ich ihr an den Hals. Plötzlich bekomme ich ein schlechtes Gewissen, sie so allein zu lassen. Opa ist keine große Hilfe mehr und Mutter mit sich selbst so beschäftigt, dass sie nicht merkt, wie Frau Marek Oma das Leben zur Hölle macht. Meine arme Oma. Nach dem Dauerregen gestern herrscht jetzt herrliches Sommerwetter, das uns noch lange erhalten bleiben soll. Als Reiseproviant hat mir Oma ein Gerstenbrot mit Schweizer Käse gemacht, dazu Sunkis und als Süßigkeit eine Leckmuschel. Der Nahverkehrszug nach Bremen geht von Gleis 4. Mit quietschenden Rädern fährt der Zug ein. Niemand steigt aus und niemand ein. Ich versuche, den Türknauf runterzudrücken, aber er bewegt sich nicht ein Millimeter und kein Schaffner weit und breit. Ich bekomme es mit der Angst zu tun, dass der Zug plötzlich wieder abfährt und ich dastehe wie ein begossener Pudel. Und dann nützt mir mein dusseliger Koffer auch nichts. Plötzlich schiebt mich ein dicker Mann beiseite und drückt mühelos den Griff herunter. Als er eingestiegen ist, dreht er sich um, schaut mich verächtlich an und sagt,
mehr Speck essen.
Sofort stelle ich mir vor, dass so einer mein Vater ist. Schrecklich. Das Abteil ist gehend leer. Ich schätze, weil Wochenende ist und niemand zur Arbeit fahren muss. 2 Viererbänke weiter sitzt der Mann und beobachtet mich. Ich öffne das Fenster und stecke meinen Kopf hinaus. Es fühlt sich gut an, wie der Fahrt mit meine Haare zerzaust. Mutter hat mir verboten, während der Fahrt den Kopf hinauszustrecken. Angeblich würden einem fortwährend Dinge ins Auge fliegen. Wer es glaubt, wird selig. Unser erster Halt ist Hittfeld. Der Bahnsteig ist menschenleer und niemand steigt ein oder aus. Die nächsten Stationen heißen Klecken und Buchholz. Mein Gesicht ist vom Fahrtwind ganz taub. Ich setze mich wieder und widme mich der Leckmuschel. Plötzlich steht der Mann auf, setzt sich mir gegenüber und fragt, wie ich heiße. Matthias.
Aha, hör mal, Matthias, es ist ziemlich gefährlich, während der Fahrt den Kopf aus dem Fenster zu halten.
Der Mann riecht nach Braten.
Finde ich nicht. Und wie du aussiehst, kämm dich mal.
Ich bin starr vor Schreck. Er wiederholt seinen Befehl.
Los, kämm dir mal die Haare, du wirst in deinem Koffer ja wohl den Läusehager haben.
Sowas habe ich noch nie erlebt. Der hat mir noch gar nichts zu sagen. Wenn der Koffer nicht wäre, würde ich einfach wegstratzen. Aber so muss ich mich wohl oder übel fügen. Es ist auch kein anderer Fahrgast weit und breit, der mir helfen könnte. Und der Mann sieht aus, als würde er mir eine knallen, wenn ich widerspreche. Ich öffne den Koffer, was mir sehr peinlich ist, denn jetzt kann er sehen, was ich alles mithabe. Ich kram aus der Kulturtasche meinen Kamm und gehe mir damit durch die Haare.
Du kannst dich doch nicht blind frisieren, dann machst du doch alles noch viel schlimmer. Bei sowas geht man auf die Toilette, wo ein Spiegel ist.
Er nimmt meine Hand und zerrt mich durch den Wagen, bis wir an die Zugtoilette gelangen. Er reißt die Türe auf und bedeutet mir mit einer Handbewegung, dass ich dort hineingehen soll. Eine Sekunde denke ich, dass er mitkommen will, aber dann begibt er sich zum Glück zurück an seinen Platz. Der Spiegel ist halb blind und hat mehrere Sprünge. Was soll ich nur machen? Der Zug wird langsamer und hält den Sprötze der vorletzten Station. Ich beschließe, bis Toschit auf der Toilette zu bleiben und dann schnell zum Koffer hin und weg. Der kann mich schließlich nicht festhalten, denn das wäre Freiheitsberaubung. Aber wenn ihn das alles nicht interessiert, Sprötze ist der kleinste Bahnhof von allen, da steigt bestimmt auch wieder keiner zu. Ich lausche, ob eine Tür aufgeht. Nichts. Der Zug fährt an. Gleich wird er bestimmt an die Tür wummern, um mich rauszuholen. Zufällig weiß ich, dass der Zug von Sprötze bis Toschit genau 4 Minuten braucht. Ich habe aus Langeweile mal die Sekunden mitgezählt. 58, 59, 60, dann nochmal und nochmal. Ich lasse weitere 30 Sekunden verstreichen und öffne vorsichtig die Tür. Das Abteil ist leer. Der Mann ist wohl eine Spritze ausgestiegen. Ich kann mich nicht daran erinnern, wann ich zum letzten Mal so erleichtert war. In meinem Koffer hat er zum Glück nicht rumgewühlt. Ich packe die Kulturtasche wieder ein und gehe schon mal Richtung Ausgang. Gerade fährt der Zug in den Bahnhof ein. Das ist Timing. Plötzlich bekomme ich Panik, dass die Tür wieder nicht aufgeht. Was mache ich dann nur? Weiterfahren. Schesel, Rothenburg, Endstation Bremen. Ich drücke probeweise den Knopf nach unten. Zum Glück geht sie von innen mühelos auf und der Albtraum hat ein Ende.